Guten Morgen, Ricky.
Guten Morgen.
Ja, ist eigentlich gar nicht meine Zeit. Aber was tut man nicht alles fürs Radio? Unser Thema heute?
Datenbanken.
Naja, eigentlich sind wir beide für Datenbanken nicht kompetent. Wir brauchen einfach Stoff fürs Radio, also reden wir einfach drüber. Und zwar möchte ich zum Beispiel erzählen über SQL-Interpreter, die Tatsache, warum SQL für bestimmte Anwendungsfälle doof ist, was man stattdessen haben könnte, und möchte einfach die Erwartungshaltung senken, dass ich jetzt hier von SQL erzähle, also einfach nur von, ich habe was, ich möchte Daten persistent speichern, wie kann ich damit umgehen? Die Menge an Datenbanken auf dem Markt ist ja auch schon krass. Es hat früher angefangen mit irgendwelchen hierarchischen Datenbanken, die kennt man heute noch von gleicher Verfahrensweise her als eine Art Dateisystem. Du hast Ordner und ein Ordner hat beliebig viele Elemente, also wir bilden 1 zu n Beziehungen ab. Ein Ordner enthält beliebig viele weitere Elemente. Es gibt Leute, die wollen einfach nur Daten ablegen. So, das krasseste Fall, den ich je gesehen habe, war das Galaxy Tool. Das war eine Erweiterung für ein Browserspiel, bei dem es darum ging, Spieler durchzuprofilieren. Und sie haben für jede Sache, die sie ablegen wollten, eine eigene Tabelle angefangen. Und sie wollten unbedingt eine MySQL-Datenbank haben, aus meiner Interpretation heraus, weil die PHP-Programmierer unfähig waren, in irgendwas anderem abzuspeichern. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass wenn man hardcoded Strings in SQL hat, das Programm eigentlich verboten werden sollte und man soll ein anderes Backend nehmen, außer eine SQL-Datenbank. SQL-Interpreter sind ziemlich mächtig und sollten nicht mit statischen Strings verschwendet werden. Das ist einfach Overkill. Wir hätten zum Beispiel, wenn ihr Daten persistent speichern möchte, einen XML-Interpreter, einen JSON-Interpreter. Es gibt so Sachen wie GDBM, die GNU-Datenbank, ermöglicht es, im Flat-File zu speichern. Beliebig viele Prozesse können die Datenbank gleichzeitig zum Lesen öffnen, aber nur einer darf sie zum Schreiben offen haben. Man GDBM einfach Daten persistent ablegen möchte. Eine andere beliebte Möglichkeit zur Persistierung wäre ein Backend als HTTP-Server. HTTP Put, Get und Post. Mit Get kann ich einen Dateipfad angeben und an ein gespeichertes Datum rankommen. Mit Put kann ich idempotent eins ablegen. Und mit Post kann ich nicht idempotent eine Art Update interpretieren. Also es gibt viele Anwendungsfälle, um Daten persistent abzulegen. Deswegen ist der SQL-Interpreter nicht immer die erste Wahl. Dennoch wird er von vielen Leuten verwendet, die davon eigentlich keine Ahnung haben. Einer der krassesten Fälle, die ich jemals gesehen habe, war ein Beispiel, da sollten mehrere Maschinen ausfallsicher arbeiten und in diesem verteilten Systemverbund gab es zwei Surferfallen ActiveMQ. ActiveMQ ist ein Projekt von Apache, das darum geht, dass sich verschiedene Dienste, die auf verschiedene Maschinen arbeiten, gegenseitig Nachrichten zuschicken. Und weil ActiveMQ eine doppelte Ausführung war, musste irgendwo ausgehandelt werden, welcher ActiveMQ jetzt aktiv ist und welcher im Standby darauf wartet, dass der andere ausfällt. Um das zu implementieren, haben sie einen Datenbanklog genommen. Der ActiveMQ, der Master ist, verbindet auf die Datenbank, sperrt die Tabelle und ist damit offiziell der Master. Und er ist so lange Master, bis er die Datenbank wieder freigibt. Also sie haben die Transaktionssteuerung der Datenbank benutzt, um Prozesse gegeneinander zu isolieren. Ja, eine Datenbank kann das unter Umständen, aber es ist nicht ihr primärer Anwendungsfall.
Für was ist dann jetzt die Datenbank die primäre Anwendungsfall?
Och, ich verstehe, du legst ein Datum ab und holst das Datum wieder. Und das Ganze möglichst schnell. Oder möglichst ausfallsicher. Oder möglichst verteilt. Oder du möchtest irgendwie Daten verknüpfen, während du sie ausliest. Und für jeden dieser Anwendungsfälle, auch in Kombination, haben wir einen anderen Datenbankinterpreter. Zum Beispiel die Stärke von SQL besteht darin, dass du verschiedene Leute hast, die auf eine Datenbank einzahlen können. Zum Beispiel, wenn du eine Lagerverwaltung hast, kannst du Leute dokumentieren lassen, welche Schraube sie in welchem Land in welches Regalfach eingeräumt haben. Und dann kannst du einen BWLer kommen, Stichwort Business Intelligence, und auslesen lassen die durchschnittliche Performance aller Schrauben mit einer Gewindesteigerung kleiner von, sortiert nach Land und Mitarbeiter. Alternativ dazu kann man auch so Sachen machen wie, ich will untätige Mitarbeiter feuern. Gruppiere mal die durchschnittliche Schrauben-Einräumgeschwindigkeit aller Mitarbeiter und zeig mir alle Mitarbeiter an, die unter dem Durchschnitt liegen, gruppiert nach Land. Für solche Abfragemächtigkeiten wäre SQL zu gebrauchen. Währenddessen hat SQL das Problem, während mehrere, wenn eine solche Abfrage auf einer Datenbank läuft, verknüpft sie so ziemlich alles, was sich innerhalb dieser Datenbank befindet, und sperrt damit die Datenbank gegen Veränderungen. Denn das Problem, das ich habe, ist, wenn mehrere Leute auf die Datenbank schreiben, besteht die Gefahr, dass sie alle versuchen, das gleiche Datum zu manipulieren. Ich muss verhindern, dass sie es gleichzeitig manipulieren. Ich muss es irgendwie nacheinander abarbeiten, und es kann passieren, dass infolge einer längeren Abarbeitung Sachen nicht funktionieren und ich diese Abarbeitung zurückrollen möchte. Das ist nie passiert. Für mich die Stärke an einer SQL-Datenbank besteht in dem Transaktionssystem. Und dieses Transaktionssystem bietet Stärken, um die Datenbank immer aktuell zu halten und in einem garantiert konsistenten Zustand. Und dieses Transaktionssteuerungssystem hat wahnsinnige Schwächen im Mehrbenutzerbetrieb. Und das macht SQLs Interpreter wahnsinnig leistungsschwach. Ich werfe jetzt hier einfach nochmal ein paar Beispiele rein, die ich noch nicht genannt habe. Wir hätten Apache Solr als seinen Indexdienst. Der kann sowas wie Word-Dokumente indizieren, damit du sie schneller wiederfinden kannst. Wir hätten Apache Cassandra als eine verteilte NoSQL-Datenbank, die darauf aufbaut, Daten zu kopieren und im Fehlerfall Daten von anderen Knoten zu holen. Wir hätten auch noch Datenbanken wie zum Beispiel CouchDB, die irgendwann mal in der Fredio schon dran war. Freundlicherweise hätten wir vorher auch die Sendungsnummer raussuchen können. Okay, ich möchte über Datenbanken, über Komplexität und SQL reden. Also müssen wir mal anfangen, ein paar Begriffe zu klären. Wir müssen über einen Hash reden. Wir müssen mal die Komplexität einführen. Wir können uns noch über so lustige Sachen wie trackerloses Torrent unterhalten, über Sortierfunktionen. Wir müssen uns über Ausfallsicherheit in verteilten Systemen, über Netzwerk unterhalten, über Transaktionssteuerung, über SQL-Logik und eine ganze Menge. Möchtest du noch ein paar Buzzwords notieren, bevor wir weitermachen?
Machen wir weiter.
Der Hash.
Ja, der Hash ist eigentlich mathematisch gesehen eine Funktion, die eine große oder unendliche Menge auf eine endliche Menge abbilden soll.
Ah, den Hash brauchen wir auch noch. Ich meinte zuerst ein Dictionary.
Ah.
Es gibt in der Informatik verschiedene Datentypen. Das kann von einer ganzen Zahl anfangen bis hin zu einer Liste von ganzen Zahlen. Das sind dann komplexere Datentypen. Und viele Programmiersprachen bringen einen Datentyp, den nennen sie Hash oder Hashmap oder Dictionary. Es ist so ähnlich wie eine Liste. Mit dem Unterschied, dass die Elemente der Liste nicht durchnummeriert sind, sondern ich gebe ein Schlüsselwort, ein frei wählbares Schlüsselwort, und diesem Schlüsselwort ist dann ein Wert zugeordnet. Also machen wir Beispiel Hash Person, Vorname Markus, Occupation Radiomoderator. Also Key Occupation und Value Radiomoderator. Dann können wir in dieser Hashmap Sachen dadurch angeben, indem wir den Schlüssel kennen und sie aufrufen. Die Hash-Funktion hat Reki bereits gut erklärt. Leider mathematisch korrekt und damit schwer verständlich. Stellen wir uns einfach mal vor, wir haben ein Einwohnermeldeamt mit zwei Sachbearbeitern und ganz viele Leute, die darauf einströmen. Dann müssen wir die Arbeit zwischen diesen beiden Sachbearbeitern irgendwie aufteilen. Eine einfache Möglichkeit wäre zu sagen, alle Personen, die einen Nachnamen, einen Buchstaben haben, der hinter dem Buchstaben Q im Alphabet steht, kommen Sachbearbeiter 2. Alle, die einen Buchstaben, deren Nachname mit nicht Q, Buchstaben vor Q anfängt, kommen zu Sachbearbeiter Bearbeiter 1. Damit habe ich eine Möglichkeit, eine große Menge von Kunden auf eine kleine Menge von Sachbearbeitern zu verteilen. Du sagtest große Menge auf kleine Menge abbilden.
Große oder unendliche auf eine kleine Menge, genau.
Okay, das ist eine Möglichkeit, anhand des Buchstabens im Nachnamen Aufteilung zu machen. Nun könnte sich vielleicht feststellen, dass so Namen wie Schmidt wesentlich häufiger vorkommen als Nachnamen, die mit Q anfangen. Das heißt, die Sachbearbeiter könnten unterschiedlich viel zu tun haben. Eventuell ist die Hash-Funktion Anfangsbuchstabe vom Nachname eine schlechte Idee.
Ich weiß nicht. Also genau in deinem Szenario würde ich einfach Zufall nehmen, beziehungsweise Ticket ziehen.
Oh, Ticket ziehen. Wir vergeben einen künstlichen Schlüssel, der dann auf die Sachbearbeiter rausgegeben wird. Auch eine Möglichkeit. Wie möchtest du in 3 Jahren feststellen, welcher Sachbearbeiter gerade den Bockmist verursacht hat, in den du jetzt gerade reingerannt bist? Sagen wir, du möchtest rückverfolgen können, bei wem du mal gewesen bist, weil du immer dem gleichen zugeordnet werden solltest. So ein typischer Fall ist ja auch, du hast ja auch einen fixen Bankberater. Meistens jedenfalls.
Ja, aber na gut, darüber rede ich jetzt lieber nicht.
Tatsächlich brauchen wir eine feste Zuordnung, um sicherzustellen können, welchen Sachbearbeiter du bearbeitet worden bist oder bearbeitet werden solltest. Vor allem müssen wir das System skalieren können, dass wenn plötzlich ein dritter Sachbearbeiter eingestellt wird, das immer noch funktioniert. Und dazu dient uns eine Hash-Funktion. Eine Hash-Funktion kann beliebig sein. Wir hatten jetzt den Buchstaben vom Nachnamen, wir können nach Geburtsjahr gehen, wir können nach dem Geburtstag im 365-Tages-Zyklus gehen und können das auf beliebig viele Sachbearbeiter verteilen. Trackerloses Torrent ist so ein schönes Beispiel. Distributed Hash Table. Hm. Und zwar ist es so, dass in einer Wolke von Clients jeder ein Bruchstück der gesamten Daten hält und jeder weiß, welcher Client die anderen Bruchstücke hat. So heißen, wenn ich jetzt Bruchstück Nummer 1 von 10 brauche, kann ich anhand der Hash-Funktion berechnen, wer das haben muss. Und kann den Client in der Wolke gezielt ansprechen, mir das Fragment zu geben. Trackerloses Torrent war das Stichwort. Komplexität. Wir brauchen mal Bäume, eine Jahresskalieren und O von Log N.
Nochmal.
Wir brauchen O von N und O von Log N.
Oh je, wie erklären wir das am besten?
Stellt euch mal vor, ihr bekommt eine Liste mit 10 Zahlen und sollt die so sortieren, dass die kleinste Zahl vorne steht, die größte Zahl hinten und in der Mitte aufsteigend. Dann braucht ihr für diese 10 Zahlen eine gewisse Menge an Zeit. Wie verändert sich diese Zeit, wenn die Liste plötzlich 100 Zahlen lang ist? Oder sagen wir mal 30 Millionen Zahlen.
Wow. Man kann verschiedene Methoden rangehen und ja, so das ineffizienteste, aber am einfachsten zu verstehendeste wäre das, was man Bubble Sort nennt. Wir vergleichen zwei nebeneinander liegende Zahlen und wenn sie nicht in der richtigen Reihenfolge sind, dann vertauschen wir sie. Das machen wir dann eine fixe Anzahl von Zyklen, nämlich so viele Zahlen, wie wir haben, ins Quadrat. Und dann haben wir auf jeden Fall ein sortiertes Ergebnis. Nicht effizient.
Stichwort für Wikipedia und für die Shownotes, Bubble Sort. Arbeitet, braucht doppelt so viele Schritte, braucht quadratisch so viele Schritte, wie Elemente in der Menge sind.
Genau.
Das heißt, für 10 Elemente kann man es mit ungefähr 100 Schritten schaffen, für 30 Millionen Elemente mit 3 mal 10 hoch 12 Schritten. 9 mal 10 hoch 12. Die erste Stelle ist dann auch egal bei solchen Größenangaben.
Und da uns die Zahlen eigentlich ja nicht direkt interessieren, sondern nur die Angabe, mit welcher Geschwindigkeit dieses Ding ansteigt, geht immer von Komplexität und gibt es dann in O von irgendwas an. Die Funktion ist in dem Fall n Quadrat.
Also die Komplexität hängt vom Algorithmus und von der Aufgabenstellung ab. Und die Komplexität beschränkt, mit wie vielen Elementen ich maximal arbeiten kann, bevor meine Rechenleistung ausgeht. Jetzt könnte man ja sagen, ist ja ganz einfach, stelle ich halt noch einen zweiten Rechner daneben. Problem ist, ein Verbund aus zwei Rechnern arbeitet maximal doppelt so schnell.
Wir nehmen einfach an, es arbeitet doppelt so schnell, dann haben wir halt ja, okay, wir teilen dieses n Quadrat durch 2 und haben immer noch was Quadratisches. Das steigt immer noch an.
Also platt gesagt, das Problem mit sortier mal 30 Millionen Zahlen nach dem beschriebenen Algorithmus mit Vergleich zwei nebeneinander stehenden Tauschende, kann man mit so viel Geld bewerfen, wie man möchte. Man wird dabei arm. Es geht einfach nicht, mehr Computer hinzustellen. Machen wir ein Gegenbeispiel. Sagen wir mal, ich gebe euch eine Liste mit 10 Zahlen und die Aufforderung, sagt mir die kleinste Zahl, die ihr in der Liste gefunden habt.
Gut, man kann es natürlich ganz doof machen und anfangen zu sortieren. Oder man geht durch, merkt sich die Zahl und geht durch alle Zahlen einmal durch und sagt, ja.
Fängst vorne an, merkst du die erste Zahl, wenn die nächste, gehst zur nächsten Zahl, wenn die kleine ist, merkst du die, vergisst die erste und gehst die ganze Liste einmal durch. Das heißt, für 10 Zahlen brauchst du ein bisschen mehr als 10 Schritte, für 100 Zahlen brauchst du 100 Schritte und für 30 Millionen eben halt 30 Millionen Schritte. Was halt dafür sorgt, wenn ich von 30 Millionen Zahlen die kleinste Zahl kennen möchte und das dauert mir zu lange, das mit dem Computer machen zu lassen, stelle ich halt einen zweiten Rechner daneben. Habe ich die Arbeitszeit halbiert. Oder ich stelle noch einen dritten Rechner daneben, dann habe ich die Arbeitszeit halt gedrittelt. Das Problem wächst linear mit der Anzahl der Elemente. Das heißt, das kann ich mit Hardware bewerfen.
Ja, man kann alles mit Hardware bewerfen, aber sagen wir mal, man kann es effizient mit Hardware bewerfen.
Mhm. Also ein kleiner Ausblick, unsere effizientesten Sortiermechanismen haben eine Komplexität von Anzahl der Elemente mal Logarithmus Anzahl der Elemente. O von n log n.
Ja, da gibt es einen Sortieralgorithmus, der bescheißt zwar ein bisschen, aber er ist noch schneller. Er kommt in O von n aus.
Ah, verdammt, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Wenn man weiß, was für Daten man sortiert und man den Wertebereich einschränken kann, geht das wesentlich schneller. Wenn ich einfach nur sage, ihr sortiert Zahlen und ich euch nicht sage, in welche Größen das hier liegen, welche Zehnerpotenz, wie viele Nachkommastellen, also ein Sortieren auf einer unbekannten Menge geht maximal n log n.
Stimmt.
Also wir haben gerade gelernt, man kann Sachen optimieren, wenn man gewisse Annahmen trifft. Das könnten wir eigentlich später in die Datenbankoptimierung reinstecken. So, wie bilde ich eigentlich meinen Primärschlüssel? Und die andere Sache, die Informatiker nutzen, um Sachen leicht zu finden, sind Bäume. Wir hatten Hashes. Hashes sind so, ich will Daten irgendwie ablegen und Daten leicht wieder aufrufbar machen, mit menschenverständlichen Begriffen. Person Hash, Punkt Vorname. Und Bäume sind ein Mittel, in dem Informatiker Sachen so hinterlegen, dass sie sich schnell wiederfinden. Machen wir ein Beispiel. Stell ich ein CD-Regal vor und das CD-Regal ist sortiert nach den Anfangsbuchstaben des Nachnamens des Künstlers. Links steht das A, rechts das Z, sofern vorhanden. Wenn ihr wissen wollt, ob in diesem CD-Regal sich eine CD von Elvis Presley, Buchstabe P, befindet, fangt ihr in der Mitte des CD-Regals an zu gucken, welcher Buchstabe ist da.
Ja, sagen wir mal, der Buchstabe ist irgendwo hinter dem, sagen wir mal, wir haben ein M. Fangen wir so an.
Wir haben ein M.
Das ist vorher. P ist hinten drunter.
Das heißt, wir haben gerade in der Mitte angefangen und haben festgestellt, in der Mitte steht ein Element, das sich vor dem befindet, das wir suchen. Das heißt, wir können die linke Hälfte vom CD-Regal gerade mal komplett ausschließen. Darin wird sich die CD, die wir suchen, nicht befinden. Wir haben jetzt noch ein halbes CD-Regal zu durchsuchen. Wir halbieren dieses halbe CD-Regal nochmal.
Ja, sagen wir mal, wir landen jetzt bei T.
Ich bin einfach wie zu schlecht.
Das ist nach Presley.
Dankeschön. Haben jetzt die rechte Hälfte der Hälfte des CD-Regals ausgeschlossen. Das heißt, wir haben mit zwei Suchvorschritten bereits
drei Viertel des CD-Regals
ausgeschlossen.
Genau.
Und der Suchaufwand, den wir noch haben, die verbleibenden Länge der Elemente, halbiert sich mit jedem Schritt. Das heißt, auf einer sortierten Menge können wir mit Logarithmus Anzahl der Elemente in der Menge sagen, ob sich die CD im Regal befindet oder nicht.
Das ist effizienter, als auf einer unsortierten Menge zu suchen. Unsortiert haben wir ja gesagt, dass wir alle Elemente durchsuchen müssen, um mit Sicherheit das kleinste Element, das richtige Element zu finden sogar. Oh, ja, egal, ich verwechsel gerade was, aber ja. In der unsortierten Menge müssten wir, glaube ich, tatsächlich alles durchgehen.
Und Bäume stellen diesen Halbierungsvorgang mit verwirft die Hälfte der Menge einfach nur anders dar. Stichwort zu nachschlagen, AVL-Bäume. Diese selbstausgleichenden Bäume, die dafür sorgen, dass du die Menge immer genau halbierst. Wir müssen noch über verteilte Systeme und Netzwerkprobleme reden. Das Problem, das wir eigentlich haben, ist, wenn wir einen PC hinstellen, läuft der relativ fehlerfrei. So wenige Ausnahmen sind, wir stellen einen PC in den Weltraum, da fallen ein paar Strahlen drauf und irgendwo kippen Ladungen um, dann ist das ja unschön, aber normal so läuft ein einzelner PC fehlerfrei und durchweg.
Ja.
Für einen einzelnen PC könnte man den Trugschluss bekommen, es sei so. Wenn man mehrere davon hat, wird einem klar, dass es eigentlich eine komplette Fehlschlussfolgerung war, dass PC sauber laufen wird. Und noch viel schlimmer ist, die werden ja dann über Netzwerk verbunden. Und neben denen das einzelne Rechner ausfallen können, können auch ganze Netzwerkteile ausfallen und damit ganze Rechnerverbünde vom Netz trennen. Das heißt, im verteilten System haben wir einerseits das Problem, dass wir Verfügbarkeit nicht garantieren können. Und wir haben das Problem, dass sich die Rechner untereinander Nachrichten zuschicken müssen. Und Nachrichten ohne Verfügbarkeit heißt, wir wissen nicht, mit welcher Verzögerung es ankommt. Wir wissen nicht, ob die Nachricht überhaupt noch ankommt. Und wir müssen dafür sorgen, dass alle Schritte, die ich jetzt unternehme, als ein Teil dieses Netzwerkes, irgendwann mal an die anderen kommuniziert werden. Und ich sollte mir irgendwie noch bewusst darüber sein, wie dieses Netz eigentlich aussieht, um zu wissen, wohin ich als nächstes kommunizieren muss.
Wow.
Also verteilte Systeme sind fehlerträchtig. Das ist eigentlich die ganze Geschichte, um das mal kurz auf den Punkt zu bringen.
Nicht einmal Google hat das ganz im Griff. Ich meine, Google ist in den letzten paar Wochen irgendwann mal für 2 Stunden ausgefallen. Und irgendwie finden die Leute gar nichts mehr. Und
ach ja,
denken, Google, das Internet ist kaputt.
Ich habe nicht verstanden, wer die Traffic-Statistik gemessen hat. Als Google ausgefallen war, sei 40% des weltweiten Internet-Traffics eingebrochen.
Ja, ich weiß nicht. Höchstwahrscheinlich sind das alles die Leute, die in die Google-Suche eingeben, ich will auf zum Beispiel freefm.de und dann auf den Link klicken, statt es direkt auf die direkte Adresse einzugeben.
Davon gibt es erstaunlich viele in der großen, weiten Welt.
Ab und zu mache ich das selber, aber das mache ich nur dann, wenn ich nicht mehr weiß, wie die Domain genau hieß. Ich meine, woher soll ich wissen, ob jetzt die Domainendung .de.com.net oder sonstiges ist?
Oder xxx. Wir fangen jetzt ja mit Domain-Namenserweiterung an. Und und noch diese endungslosen Domains. Wenn es noch nicht mitbekommen hat, aus den Nachrichten vor circa einem Monat, wir schreiben aktuelles Jahr 2013, Oktober, hat die ICANN, Internet Authority of Assigned Named Numbers, per Antrag beschließen lassen, dass jetzt mehrere Top-Level-Domains zugelassen werden. Da waren verschiedene neue Länderkennungen, verschiedene Namen von Typen dabei und mittlerweile gibt es schon Anträge auf endungslose Domains. Das Interessante war die neue Verpflichtung an die Domain-Registrare, die diese Domains verwalten sollen, dass sie den Besitzer der Domains ziemlich viele private Daten erpressen müssen, bis sie es registrieren dürfen.
Für endungslose Domains. Oder für allgemein irgendwelche neuen?
Für ein paar der neuen. Die Domainendung müsste ich nochmal nachschlagen.
Also ich habe ein paar mal gesehen. Ich glaube, .pizza soll neu kommen, .bayern.
Meine große Angst ist ja, dass ich dann nicht mehr auf chinesischen Seiten surfen kann, weil ich mit den Leuten, die sie da einführen, die Zeichen nicht mehr eingeben kann.
Ach, war doch irgendeine Erweiterung, wo sie komische Sachen machen.
Mittlerweile sind ja schon Umlaute in Domains zugelassen und
ja, die sind sehr komisch implementiert, Mann.
Das ist abhängig vom Implementationsstand eures Browsers ein Hickhack bis großer Hickhack.
Ich glaube, Internet Explorer ab Version 6 kann das. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Ich weiß, dass auf jeden Fall Internet Explorer 5.5 das nicht kann.
Wenn ihr eine Domain seht mit der Zeichenfolge Prozent groß X gefolgt von irgendwelchen Kauderwelsch, das ist wahrscheinlich Encoding von Sonderzeichen.
Ja, wieso auch die Leute nicht einfach irgendwas nehmen, was sinnvoll ist? Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Wir hatten
gestern. Da könnte man eine Sendung darüber machen.
Was sinnvoll ist? Standards gibt es so viele. Welchen implementieren wir davon? Also ich habe ein paar Standards vorgeschlagen. Ich sprach ja bereits über SQL und über HTTP und jetzt sind wir dabei, sagen so, wir können das alles besser, wir scheißen auf den Standard, wir machen nur SQL. Oder so Herstellerspezifika wie Oracle, wir scheißen auf den Standard, wir können das alles viel besser. Ich wollte die beiden Worte Konsistenz und Aktualität erläutern. Unter Konsistenz verstehe ich, wenn ich einen gesamten Datensatz lese, dass ich einen garantiert gültigen Datensatz habe.
Also sowas wie die Angabe, wie voll deine Wasserflasche ist, sollte schon so sein, dass der Inhalt und das, was nicht, was der fehlende Inhalt, schon zusammen so 100% ergeben sollten.
Stimmt, ich frage immer meine Wasserflasche ab. Meine Wasserflasche besteht zu 60% aus Wasser und 40 Volumenprozent aus Luft. Nehmen wir an, jetzt fängt jemand an, daraus zu trinken und jemand registriert, dass sich Wasser verschwindet, aber noch nicht, dass Luft reinkommt. Dann ist die Flasche temporär mal in einem Zustand weniger als eben angegeben Wasser, aber noch genauso viel Luft. Das heißt, es gibt Zwischenzustände in der Bearbeitung dieses Datums, in meinem Fall der Wasserflasche, wo die Flasche einfach inkonsistent ist. Und was ich sicherstellen möchte, ist, wann immer ich dich nach dem Status meiner Wasserflasche frage, dass ich garantiert ein sinnvolles Datum bekomme. Ich kann unter Umständen damit leben, dass ich dich nach dem Status meiner Wasserflasche frage und du sagst so, ich habe die Flasche vor 5 Minuten das letzte Mal gesehen, damals hatte sie den Stand. Das ist das andere Wort, das ich mit aktuell beschreiben möchte. Muss ich wirklich wissen, wie es jetzt ist? Oder reicht es mir, ein paar Minuten altes, garantiert gültiges Datum zu bekommen?
Wir können ja dieses Beispiel weiterspinnen. Bei einer Flasche, die groß genug ist und du nur wissen willst, ob noch Wasser da ist, ist es, glaube ich, dir egal, ob das jetzt 100% oder 90% Wasser sind. Ich glaube, du bist froh, dass du weißt, dass Wasser drin ist.
Es wird Spaß, wenn du an die Wasserflasche mehrere Schläuche anbringst und mehrere Leute rein- und rauspusten lässt. Stellen wir, dass ich dabei was Böses denkt. Ein Beispiel für solche Systeme ist das X3-Dateisystem mit dem Journal. Es geht darum, dass man den Zustand einer Datei hat und Veränderungen mitloggt, um im Fehlerfall einen alten Zustand der Datei wiederherstellen zu können. Es geht nicht darum, dass die Datei zum Zeitpunkt des Absturzes wiederhergestellt wird auf den aktuellen Stand, sondern darin, dass sie einen alten, konsistenten Stand hat. Also wenn ihr gerade eine Datei abspeichert, eine ziemlich große Datei, die wird gerade geschrieben und währenddessen stürzt euer Rechner ab. Soll das Dateisystem gewährleisten, dass ihr entweder den Status der Datei fertig geschrieben oder den Status der Datei vor ich überschreibe sie bekommt und nicht während des Schreibens. Ein garantiert konsistenter Zustand.
Naja, macht das X3 tatsächlich? Ich meine, es gibt auch die Möglichkeit, dass das Log dann hergeht und sagt, ein konsistenter Zustand ist auch eine leere Datei.
Och, ich weiß es nicht. Ich behaupte es jetzt einfach mal. Ja. Object Relationship Mapper. Ich habe noch eine Sache, auf die ich unbedingt rumbeche. Ach, Entity Relationship Model. Ich habe zwei Sachen, auf die ich rumbashen muss, neben denen es Datenbanken verwendet werden. Das eine ist, SQL-Interpreter haben eine gewisse Logik, die Zeilen auswirft und diese Zeilen haben Datenfelder. Und es kommen so Sprachen wie, sagen wir Java daher mit dem, wir denken aber nicht in Zeilen, wir denken in Objekten. Deswegen wurden Frameworks entwickelt, namentlich ein Object Relationship Mapper, um eine Zeile aus der Datenbank auf ein Objekt der Programmiersprache zu mappen.
Ja.
Was mich in erster Linie eigentlich an Persistenz erinnert. Ich warte noch drauf, dass ein Java-Jünger mir das richtig erklärt, aber für mich klingt das so, als ich könnte das Objekt auch serialisieren und wegschreiben. Warum brauche ich die Datenbankanbindung?
Naja. Vielleicht willst du ja irgendwie, dass andere Leute dieses serialisierte Objekt auch noch verstehen können.
Ah, du möchtest es eigentlich in XML wegschreiben.
Ich möchte eigentlich ja den Vorteil der Datenbank dabei auch noch nutzen, indem ich Daten verknüpfe. Ich möchte ja irgendwie weiterarbeiten können und Objekte haben so den schönen Vorteil, dass man damit schön arbeiten kann. Ich meine, wenn du nur Zeilen hast, ja, geht auch. Aber
erklär mir noch, wie du, wenn du eine ziemlich komplexe Query machst, die mehrere SQL-Joins enthält, wie du das den Objekten in Java abbilden möchtest.
Eben gar nicht.
Ich sehe nämlich nicht, dass Objekte SQL-Logik brauchen.
Du möchtest Daten ja möglichst in Datenbanken möchtest du ja Daten möglichst so lagern, damit du gar keine Inkonsistenzen kriegst. So, das große Beispiel ist, wir haben die große Tabelle von Liedern und die Lieder haben ja alle einen Interpreten, einen Titel, ein Album und sonstiges. Ja, in so einem Album sind mehrere Lieder und wenn du dich jetzt irgendwo vertippt hast, müsstest du ja überall, wo das drin steht, den Albumnamen ändern. Deswegen legst du das in verschiedene Tabellen ab und damit der Albumname nur einmal vorhanden ist und du referenzierst darauf.
Ah, wir reden gerade über die Modulation von SQL-basierten Datenbanken.
So, ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen.
Wir müssen das machen, weil SQL als viel von das Standard angesehen wird und wir gucken müssen, dass da damit noch Schwächen entstehen, wenn es so gemacht wird.
Ja, man überlegt sich halt so lange, das in so verschiedene Tabellen aufzuteilen, damit man Informationen, die mehrfach vorhanden sind, aber eigentlich gleich bleiben sollen, nicht in zwei verschiedenen Zeilen auftauchen.
Lass es mich nochmal ganz abstrakt sagen. Das richtige Werkzeug für den richtigen Zweck. Wir haben Gabel, Messer, Löffel, wenn wir essen, vielleicht noch Stäbchen, vielleicht noch spezielle Gabeln, spezielle Messer. Und es gibt immer wieder Leute, die versuchen, mit einem Göffel anzurücken. So, ich habe alles in einem Werkzeug. Und genau das haben wir in der Technik halt nicht. Wir haben nicht den universellen Zweck. Ich habe ganz viele Datenbanken gesehen, die so lange gepresst wurden, bis sie auf den Anwendungszweck gepasst haben. Obwohl sie eigentlich für das Problem ungeeignet waren in der ersten Instanz. Und wenn man SQL-Datenbanken entwirft, schaut man sich erstmal an, wie ist denn eigentlich die Welt, die ich abbilden möchte. Dafür gibt es das Hilfsmodell des Entity Relationship Management Systems. Wollen wir es für die Uni und Studenten durchmachen? Mehrere Studenten studieren an einer Uni.
Ja, dann haben wir wohl eine Uni auf mehrere Studenten, also sagen wir 1 zu n.
Ist es möglich, dass ich als Student an 2 Universitäten studieren kann? Zeitgleich.
Wollen wir das in unsere Welt beachten?
Ja, beachten wir es mal, um die Schwächen vom System zu zeigen.
Wenn wir das wollen, geht das so ziemlich nicht. Soweit ich weiß.
Auch in SQL-Logik würdest du sagen, N Studenten können an N Universitäten studieren. Du kennst beide Anzahlen nicht. Das heißt, du kannst es nicht in eine Tabelle prügeln, sondern du brauchst eine Tabelle der Universitäten.
Du brauchst
eine Tabelle der Studenten.
Und du brauchst eine Tabelle, die enthält, wer wohin geht.
Genau. Und diese Tabelle wird dann halt unterhalten, Reiki Universität 1, Markus Universität 1, Markus Universität 2. 3 Datensätze.
Und wenn man jetzt irgendwie fragen will, wer zum Beispiel in mehrere Unis geht, muss man diese 3 Tabellen erstmal irgendwie zusammenfügen, was unglaublich nicht mit Hardware bewerfbar ist, wie wir vorher festgestellt haben, weil für jede Tabelle haben wir eine Anzahl verschiedener Elemente. Wir nennen es, für gewöhnlich sagen die Leute dann immer N, M und O. Sagen wir jetzt einfach mal, wir haben 2 Studierende, 2 Unis und wir hatten 3 Beziehungen. Also müssen wir jetzt diese drei Sachen miteinander multiplizieren. Ich habe jetzt die Zahlen schon wieder vergessen.
Wir müssen eigentlich noch sagen, warum wir versuchen, Sachen aufzuteilen. Also, es ist so, dass wenn wir ein Beispiel von ich schreibe eine Datei weg und während des Schreibens stirbt mir der Prozess ab, der es eigentlich tun sollte. Wenn ich Daten kopiere und auf dem Datum etwas ändern möchte, muss ich die Änderungen in mehreren Stellen durchführen. Und das ist prinzipiell immer fehlerträchtig, weil ich mehrere Schreibzugriffe brauche und wenn einer von denen fehlschlägt, habe ich einen inkonsistenten Zustand erreicht, dass ich einen Teil der Kopien abgedatet habe und einen Teil der Kopien nicht. Das heißt, das Prinzip von SQL ist prinzipiell Kopien vermeiden.
Ja.
Und das fällt unter den Stichwort ist es Atomarität, Konsistenz, Isolation, Duration.
Isolation eigentlich.
Ich soll Daten voneinander trennen und atomar, ich soll sie in so kleine Teildaten zerhacken, bis sie nicht weiter zerhackstückselbar sind. Zum Beispiel das Datum einer Person muss ich zerhackstückeln in ein Teildatum Vorname oder Vornamen, ein Teildatum Nachname oder Nachnamen. Wir können uns nachher unterhalten, wie viele Namen eine Person haben darf. Vielleicht ein Datum Mittelnamen, vielleicht ein Geburtsdatum. Vielleicht will ich das Geburtsdatum auch nochmal zerlegen in Tag, Monat, Jahr. Eventuell Wohnsitze. Wobei ein Wohnsitz selbst auch wieder komplex ist und aus einer Straße, einer Hausnummer, einem Land oder einem ganz alternativen System besteht.
Ah, du meinst so, wie was ich letztens mal erwähnt habe, so Viertelnummer, Gassennummer und Hausnummer?
Können wir kurz erzählen, in Singapur?
Ich hatte das jetzt mit auf, wobei ich bin mir nicht sicher, ob das noch stimmt. Also das war so meine Erfahrung, die ich mal im Asien hatte.
Ohne Gewähr, dass es jetzt für Singapur stimmt. Singapur führt Straßennamen ein.
Ach nee, das war Südkorea.
Ah, welche Stadt war das? Seoul?
Müsste Seoul sein, ja. Wobei ich mir nicht sicher bin. Ich habe Erdkunde mit einer 5 abgelegt und war froh. Ich habe sogar was Besseres gehabt. Aber ich habe es abgelegt.
Ich wusste gar nicht, dass es alternative Systeme gibt. Also das, was wir jetzt gerade viel zu umständlich erklären, ist, ihr müsst euch beim Entwurf von der Datenbank bereits bewusst sein, welche Fälle ihr abbilden wollt. Mindestens bei einer SQL-Datenbank muss das von vornherein feststehen, damit ihr nach den Regeln von SQL mit den Daten arbeiten könnt.
Es gibt da ein Vorgehen, das irgendwie standardisiert ist, wenn ihr euch dafür tatsächlich interessiert. Dass eine Suchmaschine eures Fair- oder Misstrauens sollte mit dem Begriff Normalform für Datenbank und Datenbank was Sinnvolles finden.
Also haben wir jetzt, lass uns mal über die Stärke von SQL-Interpretern reden. Wir haben also jetzt unsere Daten auf mehrere Tabellen verteilt und wir fangen jetzt an, diese Daten abzufragen. SQL im ersten Standard hieß es noch Structured Query Language. Irgendwann mal haben sie es fallen lassen und dieses Werkzeug nur noch SQL genannt. SQL an sich, jetzt ohne Gewähr, dass es korrekt ist, ist nicht Turing-vollständig. Deswegen haben verschiedene Hersteller da oben drauf Scripting-Sprachen gelegt, um SQL vielfältiger zu machen. Bei Oracle heißt es PL, SQL, IBM DB2 erlaubt wohl rekursive Abfragen, mit denen man sowas darstellen kann. Microsoft weiß TLSQL. Und in dem Moment fangen wir schon krass an, vom Standard abzuweichen. Denn SQL ist nicht so mächtig, außer dass es mal dafür gedacht war, dass Sekretärinnen Datenbanken abfragen. Was aus meiner Sicht die einzig sinnvolle Anwendung ist. Und zwar kann man dann Datensätze aus der Tabelle abfragen. Man kann die Datensätze sortieren lassen. Und man kann Datensätze anhand von Schlüsseln mit anderen Datensätzen verknüpfen lassen. Wenn ich zum Beispiel Studierende Universitäten mal eine Liste aller Studienverträge haben möchte, dann hätten wir das bereits in der Tabelle abgebildet. Reiki Uni 1, Markus Uni 1 und Uni 2. Fällt dir noch ein schönes Join-Beispiel für dieses? Sagen wir, wir hinterlegen noch in der Tabelle der Universitäten eine Anschrift der Universität. Das heißt, wir haben jetzt eine Tabelle, Universitätsnummer, Universitätsanschrift, vielleicht Universitätsname, eine weitere Tabelle Studienverträge und eine weitere Tabelle Studenten. Dann könnte ich jetzt sagen, ich möchte eine Auflistung aller Studenten und dahinter der Studienorte haben, an denen sie studieren.
Ah, ja.
Und das kann ich mit SQL-Logik machen, indem ich sage, nimm die Tabelle der Studienverträge, verknüpfe sie über den Namen der Uni an die Tabelle der Unis und gib mir von diesem gesamten Konstrukt, das du da erzeugt hast, den Namen des Studierenden und den Ort der Universität aus. Und das kann man für beliebig viele verschachtelte Verknüpfungen machen. Ein typisches Beispiel wäre eine Lagerverwaltung. Ich habe einen großen Konzern in mehreren Ländern, mit mehreren Standorten. Am Standort befinden sich Regale mit Regalnummern. In diesen Regalen sind Fächern und in dem Fach befindet sich ein Artikel. Dann kann ich den SQL-Interpreter anweisen für alle Standorte. Verknüpfe mir bis runter auf den Artikel, den du da findest und mache mal eine Auflistung zwischen Standort und Schraube Nummer 47a. Um zu analysieren, ob die Schraube an einem gewissen Standort häufiger verkauft wird. Das wäre eine Möglichkeit, die ich mit einem SQL-Interpreter habe.
Man kann sogar mit einem SQL-Interpreter sagen, zähl mal alles zusammen und guck mal, wie viele Schrauben wir insgesamt davon haben.
Oh ja, das Ding kann auch rudimentäre Statistik, so Aggregationsfunktionen. Du kannst einen Durchschnitt bilden lassen, du kannst eine Summe. Es gibt die Anzahl oder die Anzahl an Zeilen, die ich zurückbekommen habe, die aufs Ergebnis passen. Zum Beispiel geben alle Studierenden mit einem R im Vornamen aus und zähle die Anzahl an Zeilen. Und diese Stärke des SQL-Interpreters kommt durch seine Transaktionssteuerungslogik. Also ich habe mehrere kleine Lagerverwalter oder im Beispiel der Uni mehrere kleine Sachbearbeiter, die Studierende einschreiben und irgendwie so einen ganz großen, der auf die Datenbank zugreift und dann komplexe Abfragen drüber laufen lässt. Dann habe ich zwei getrennte Anwendungsfälle, Leute, die einzelne Datensätze analysieren und Leute, die über gesamte Tabellen hinweg komplizierte Abfragen machen. So, die Leute, die in einzelnen Datensätzen arbeiten, sagen wir Universität Leipzig und Universität Ulm, kann ich Sachbearbeiter beliebig viele Studierende einschreiben und austragen lassen, die werden sie nicht ins Gehege kommen. Das kommt erst dann ins Gehege, wenn irgendein Business Analyst eine Performance der Universitäten haben möchte, während gerade Studierende ein- und ausgeschrieben werden. Ich hilf mir doch ein bisschen, das ist ein doofes Beispiel.
Ich weiß nicht, ich hätte jetzt eher mal mit der CD-Sammlung weitergemacht, weil das eher ein sinnvolles Beispiel war.
Bitte sehr.
Ich meine, wir haben eine große WG.
Okay.
Wir haben eine große WG und die Leute wollen ihre Anzahl der digitalen Tonträger irgendwie sortieren und gucken, weil und irgendwie katalogisieren. Da benutzt man ja irgendwie ständig Datenbanken für.
Das Radioarchiv neben uns ist partiell auf einer Microsoft Access geparkt. Das hat niemand richtig durchgezogen und die Abfrage von dem Zeug ist grottig, weil halt immer nur einer abfragen kann, wo gerade die CD im Regal parkt. Also wenn du Musik von Bob Dylan spielen möchtest, fragst die Datenbank ab, gib mir alle Alben von Bob Dylan mit Standortnummer im Regal. Und kriegst all die Datenbank bekommen, eintragen sind. Das kann aber immer nur ein Nutzer machen, Microsoft Access.
Okay, gut.
Ein weiteres Beispiel für eine gescheiterte Datenbank.
Okay, wir haben, da es mehrere Leute sind, die in der WG wohnen, können sie sich wohl anscheinend auch gleichzeitig CDs kaufen und eintragen. Und es kann halt mal passieren, dass irgendjemand nach einer CD sucht, während zwei andere Leute gerade frisch Datenträger bestellt haben. Oder sonstige, oder auf sonstige Art und Weise besorgt haben.
Es ist auch möglich, dass jemand gerade nach einer CD sucht, während jemand anderes die CD bereits aus dem Regal gezogen hat, um sie anzuhören.
Das wäre auch was. Auch doof.
Das heißt, wir brauchen plötzlich eine Steuerungslogik, die dafür sorgt, dass nicht zwei Leute auf die gleiche CD zeitgleich zugreifen. Zumindest nicht, um sie anzuhören. Es könnten jetzt zwei Leute die gleiche CD kaufen und sie gleichzeitig ins Regal stellen. Das wäre möglich. Das heißt, wir haben eine Menge aus lesenden und schreibenden Zugriffen, die wir gleichzeitig verwalten können. Und ich versuche das Ganze einfach mal krass runterzubrechen. Dieses Transaktionssteuerungssystem führt dazu, dass ich unheimlich einfach lesen kann, weil Lesen nichts an den Daten kaputt macht, währenddessen Schreibzugriffe auf die gleiche CD, so nimm die CD aus dem Regal, ist ein Schreibzugriff, zu Konkurrenzerscheinungen kommen können und Sachen wahnsinnig kaputt machen. Deswegen muss ich Schreibzugriffe hintereinander einreihen und schauen, dass sie sich gegenseitig nicht ins Gehege kommen.
Und das führt halt zu der Eigenschaft, dass Datenbanken mit Transaktionssteuerungslogik wahnsinnig schnell lesen können, hust, hust, und unheimlich langsam schreiben. PS-Datenbanken sind immer der Flaschenhals im System.
Egal, wie viel Hardware man draufschmeißt.
Ja, wir suchen es zu ändern. Wir haben gerade erkannt, die Transaktionssteuerungslogik ist ein echtes Problem. Wir hatten auch vorhin mit der Komplexität gesagt, ich kann zwar über beliebig viele Tabellen verknüpfen, aber der Aufwand steigt mit der Anzahl der Elemente und das nicht gerade geradlinig. Und weil ich gerade feststelle, dass SQL-Datenbanken überhaupt nicht radiokompatibel sind, machen wir einfach direkt mal weiter mit Apache Cassandra. Ich bin überhaupt nicht kompetent darin, ich habe da nur ein Buch gelesen, O'Reilly Apache Cassandra, The Definite Guide, und war da auf einer Schulung, die mir den ganzen Kram mal erklären sollte.
Hast du es jetzt verstanden?
Ich bin ein ganzes Stück weiter.
Ah.
Zum Beispiel gibt es so Sachen wie Amazon. Amazon hat eine verteilte Datenbank namens Amazon Dynamo. Und die mussten halt sicherstellen, dass ein Kunde einen Artikel in den Warenkorb lesen kann, in den Warenkorb legen kann, sonst gehen die Geschäfte weg, und ja halt mal am Ende des Bezahlvorgangs angezeigt bekommt, was er gerade im Warenkorb hat. Das heißt, es ist eine Datenbank, die muss garantieren können, dass sie immer schreibbar ist, leg einen Artikel in den Warenkorb, und gelegentlich mal lesbar, so zeig mir an, was ich gerade drin habe. Wobei wichtig ist, Schreiben muss schnell gehen, wir wollen den Kunden ja nicht warten lassen, und Lesen, ja, kann, komm, das eine Mal kann er warten, kann ein paar Sekunden dauern. Also wir brauchen ein bisschen eine Datenbank, die Schreibgeschwindigkeit hat und die ausführlicher arbeitet. Die anderen Leute, die ständig Datenbanken entwickeln, sind die Leute bei Google. Die haben ja ein wahnsinnig hohes Datenaufkommen, vielleicht fast so viel wie die NSA. Und
ach, da ist ein Unterschied.
Naja, Google ist eine echte Teilmenge der NSA.
Ja. Spaß beiseite, machen wir weiter.
Und deswegen haben die Leute von Google wahnsinnig viel Datenbanken rausgeworfen. Zum Beispiel ein System namens String Sorted Tables. Damit die große Datenmengen wegspeichern können, gehen die nach folgendem Prinzip vor. Jemand, der etwas in die Datenbank schreiben möchte, schreibt erstmal ins Commit-Log, damit sich, falls irgendein Datenbankknoten ausfällt, wiederherstellen lässt, was sollte hier eigentlich passieren, lassen wir es mal fortsetzen. Danach geht das Ganze in Arbeitsspeicher, in Zwischenpuffer, im RAM, und ist damit offiziell fertig geschrieben. Und irgendwann findet es seinen Weg auf Festplatte. Im Apache Cassandra-Fall ist es so, wenn der RAM-Puffer zu 75% ausgelastet ist, fängt er mal an, den Kram auf Festplatte wegzuschreiben. Damit es von Festplatte möglichst schnell wiederfindet, ist die Regel, er muss es beim Wegschreiben sortieren. Jetzt kommen die String-Sorted Tables. Also, wir schreiben alles ins Commit-Log, da müssen wir halt seinen Anspruch nehmen, und den Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher ist schnell, kann ich schnell schreiben, kann ich schnell lesen. Das heißt, wenn jemand ein Datum von mir abrufen möchte, gebe ich es auf den Arbeitsspeicher. Wenn ich es da nicht finde, muss ich auf Festplatte gehen und schauen, ob ich es da liegen habe. Auf Festplatte habe ich es in strukturiert sortierter Weise liegen. Wir haben zwar gelernt, Festplattenzugriffe sind langsam, aber wir haben vorhin beim Sortieren gelernt, mit einem günstigen Algorithmus kann ich den Aufwand minimieren. Und dann sprachen wir über Bäume, als Beispiel die Suche im CD-Regal, halbiere mit jedem Schritt. Ich kann den Aufwand so weit halbieren, dass es eigentlich schon für beliebig große Datenmengen immer noch in brauchbarer Zeit machbar ist. Die String-Sorted Tables sind jetzt so gemacht, ich schreibe eine Datei weg, die ist per Definition sortiert, in der kann ich mit Log-N-Komplexität suchen. Und wenn der Memory voll ist, wird halt noch eine Datei 1 weggeschrieben, dann habe ich plötzlich zwei Dateien liegen. Und im Laufe der Zeit fange ich mal an, die Dateien aufzuarbeiten. Also, was auf Platte ist, wird wahrscheinlich ziemlich selten gelesen, sonst wäre es ja im Arbeitsspeicher. Alles, was ich häufig brauche, wird über die Puffermechanismen vorgehalten. Das heißt, ich bin per Definition schnell, gewisse Daten muss ich von Platte lesen oder mal auf Platte schreiben, das dauert halt länger. Und im Laufe der Zeit wird sich jetzt diese Platte halt mit geflashten Arbeitsspeichern füllen. Dann gehe ich eine sogenannte Compaction an. Ich nehme mir mehrere alte String-Sorted Tables, lese die alle ein, sortiere die nochmal neu, lasse nochmal alle Transaktionen drüber laufen. Also ich habe das Speicherabbild zu einem gewissen Zeitpunkt und schreibe eine neue String-Sorted Table weg.
Das kann man relativ effizient machen. Sollte eigentlich in lineare Zeit durchgehen.
Wir haben mehrere sortierte Tabellen, die wir zusammenfügen, das sind pro Stück von. Es geht noch. Also das ist das einzige bisschen Arbeitsaufwand. Aber zum Großteil hält die Datenbank alles, was sie lesen und schreiben soll, im Arbeitsspeicher. Und im Commit-Log, damit wir im Fehlerfall was wiederherstellen können. Die andere Sache ist ziemlich heftig, wenn du dir vorstellst, du bist in Nordamerika, ich bin in, sagen wir mal, Nordeuropa und wir beide schreiben gegenseitig auf unser Social Network Profil eine Nachricht. Und jetzt kommt es dazu, dass irgendein Schiff, das in der Nordsee ankert, gerade mal ein Unterseekabel durchgerissen hat.
Das möchte ich gerne sehen, aber ja, nehmen wir mal an, das funktioniert.
Vor der Küste von Afrika passiert sowas häufiger mal. Dann schicke ich die Zeit nach Südafrika. Punkt. Die sind ohnehin denn angebunden und wenn da mal ein Kabel wegreißt, dann sind die halt für ein paar Wochen weg. Jetzt kommt also ein verankertes Schiff, fetzt das Kabel durch. Ich versuche in der Zeit auf den Datenbankknoten, den ich in Europa anspreche, auf dein Profil eine Nachricht zu posten. Hallo, ich war hier. Du machst ungefähr das gleiche zeitgleich bei mir. Doofes Beispiel. Ich wollte nämlich gerade drauf, zwei Leute aktualisieren das gleiche Datum.
Ich überlege gerade ein Beispiel, das sinnvoll ist.
Ach, nehmen wir einfach an, wir beide wohnen gemeinsam in einer WG und wir haben eine Liste der Sachen, die wir gemeinsam einkaufen sollten. Auf der Liste stehen bisher schon Eier, Mehl, Milch. Standardfall und ich komme jetzt auf die Idee, ich sollte mal einen Artikel hinzufügen. Ich schreibe es drauf, Wasser in Flaschen mit Sprudel.
Ich gehe einkaufen und...
Du bist offiziell noch in Südamerika. Aber du kriegst plötzlich einen Geistesblitz, wenn ich zurück nach Deutschland komme, dann müsste ich doch mal Gummibärchen kaufen. Was für ein Zufall. Das heißt, du führst bei die Liste Eier, Mehl, Milch, Gummibärchen. Und meine Liste sieht aus Eier, Mehl, Milch, Wasser. Jetzt kommt es vor deinem Rückflug dazu, dass dieses Unterseekabel Europa nach Afrika repariert wird und unsere beiden Listen synchronisieren wieder gegeneinander. Was ist jetzt richtig? Wir haben zwei Einkaufslisten von unterschiedlichen Zeiten, die wieder zusammengeführt werden müssen.
Ja, da muss man sich überlegen, was für eine Einkaufsliste für sinnvoll ist. Ich meine, für die Einkaufsliste würde ich tatsächlich sie zusammenfügen und
dann hättest
die maximalen Dinge hinnehmen.
Dann hättest du ja doppelt Ei, doppelt Mehl und...
Ich weiß nicht, wie man das so sagt. Beim Zahlen würde ich sagen, das kleinste gemeinsame...
Wir müssen ja noch später damit rechnen, dass ich in einem Folgebeispiel auf die Idee komme, oh, wir haben noch Ei, das steht ja im Kellerkühlschrank und streicht es wieder von der Liste weg. Dann wird es beim Zusammenfügen unserer Listen nämlich wirklich garstig. So Dinge wie Apache Cassandra gehen einfach den Weg so, naja, das Datum, das wahrscheinlich zuletzt geschrieben wurde, wird das aktuelle sein. Machen Unix Timestamp draußen fertig ist.
Ich finde es da sinnvoll, je nach Anwendungsfall das festlegen zu können, was da gefahren wird. Ich meine.
Ja, okay, wunderbar. Der Default-Anwendungsfall, der mitgeliefert wird, ist, wer zuletzt schreibt, gewinnt. Punkt. Wenn du das ändern möchtest, dann heißt die Klasse. Muss ich das nochmal nachlesen? Das ist Timestamp. Du musst die Klasse Timestamp überschreiben, wie behandelt wird, was bei einer Kollision passiert.
Ach, Moment, das ist ein Timestamp drin und nicht in, keine Ahnung,
nein, es ist defaultmäßig eine Klasse, die ein Timestamp enthält und der Kollisions-Auseinanderdrösel-Algorithmus sagt halt, nimm den letzten Timestamp, wirf alle anderen weg. Das heißt, wer von uns beiden zuletzt in die Einkaufsliste geschrieben hat, gewinnt und dessen Liste wird nachher die Masterliste. So Beispiele, Amazon Dynamo haben das anders gelöst. Die haben etwas eingeführt, das nennt sich Vector Clocks. Und zwar, jeder der PSN-Netzwerk, du und ich, wir führen jetzt einen einzigartigen Zähler ein und einfach lassen wir hochzählen. Das heißt, für mich lass mein Zähler bei 1 beginnen und wann immer ich ein Dokument bearbeite, schreibe ich meinen Namen drauf und schreibe die Zählernummer drauf. Das heißt, mir kommt plötzlich meine Mathe-Klausur in die Hand. Ich schreibe drauf Markus 1. Für das nächste Dokument, das mir in die Hand kommt, werde ich die Nummer 2 draufschreiben und meinen Namen. Das heißt, im Beispiel der Einkaufsliste habe ich die Einkaufsliste Eier, Mehl, Milch. Ich notiere Markus 2 und füge an Wasser in Flaschen. Mhm. Du auf deiner Seite hast eine Einkaufsliste Eier, Mehl, Milch, fügst ein Reki 1 Gummibärchen. Und jetzt plötzlich kommt es beim Zusammenfügen der Liste dazu, dass klar wird, okay, die waren zu einer undefinierten Zeit in fremden Händen, das können wir jetzt anders auflösen. Ich sage noch nicht, wie die vollständige Strategie funktioniert, es ist nur ein Ansatz. befinden uns dann mit den Datenbanken auch in einem ziemlich experimentellen Teil. So, jeder probiert mal irgendwas, keiner weiß richtig, wie es funktioniert. Die von Google kämen halt mit SQL-Logik nicht weiter. Amazons Motivation haben wir gerade gesagt. Twitter verwendet Apache Cassandra so ziemlich für alles, außer für sein Nachrichtensystem. Fürs Nachrichtensystem von Twitter wäre es eigentlich perfekt geeignet. Jemand auf der Welt postet irgendwo eine Nachricht, sagen wir Nordamerika, die wird irgendwann mal über die Welt synchronisiert auf die Server nach Europa und Asien und irgendwann ausgeliefert. Da ist es auch gar nicht wichtig, dass du die Nachricht 10 Sekunden kriegst, in denen sie abgeschickt wurde. Es ist wichtig, dass sie irgendwann mal reinkommt und in der Zeitlinie richtig angezeigt wird. Und Twitter verwendet halt für das Nachrichtensystem aktuell SQL-Datenbanken. Erinnert sich noch jemand an den Zustand Twitter ist under heavy load? Das lustige Bildchen mit den Spatzen, die versuchen, einen Wal zu tragen.
Kenne ich gar nicht.
Twitter war vor 3 Jahren häufiger mal am Boden, weil sie mit dem Nachrichtensystem nicht hinterhergekommen sind. Und das ist wieder beim schönen Beispiel Konsistenz gegen aktuell. Brauche ich wirklich alle Nachrichten, die in den letzten 10 Sekunden gepostet wurden? Wenn ja, muss ich die Datenbank-Server in Nordamerika, Europa und Asien abfragen. Dann kriege ich ein garantiert aktuelles Datum. Oder reicht es mir einfach nur, ein gültiges zu kriegen? Dann frage ich die Datenbank-Server in Europa ab.
Wir hatten das Thema schon mit Multifunktionswerkzeug und so. Es gibt Leute, die benutzen Twitter für so eine kurze Kommunikation.
Wenn es aktuell sein muss, kannst du es haben.
Ich kann das bei Twitter sagen.
Hm? Ah nein, ich meine, du kannst eine Datenbank für deine Anwendung haben und nicht für etwas Sinnvolles. Ich bitte dich, das ist alles Spielzeug für große Jungs.